Nun, als ich im Flughafen Zürich als Taxifahrer arbeitete, kam ich mit einem meiner Kollegen über den Glauben ins Gespräch. Da wartet man ja lang, bis ein Kunde kommt. Und er lachte nur und lief weg, als ich ihm sagte, Jesus würde wiederkommen. Und irgendwie kann ich seine Reaktion verstehen. Aber Christen warten eben auf Jesus. Seinen Jüngern sagte Jesus, wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und als Jesus nach seiner Auferstehung vor den Augen seiner Jünger zum Vater zurückging, standen zwei Männer in leuchtend weißen Kleidern bei ihnen, die sagten diesen Jüngern, ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. So beschränkt sich die Adventszeit eigentlich nicht auf den Dezember, sondern sie zieht sich über das ganze Jahr hin. Deshalb möchte ich in dieser Adventszeit unseren Blick nicht auf die Krippe lenken, sondern auf die nächste Ankunft unseres Herrn, der Krippe ja schon längstens entwachsen ist. Die nächste Ankunft von Jesus ist öffentlich und für alle Menschen sichtbar. Jesus erklärt das so: Das Zeichen des Menschensohns wird am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Jesus wird nicht in einem bescheidenen Stall erscheinen, wo man ihn besuchen kann oder nicht. Jesus wird sichtbar in seiner Machtfülle erscheinen. Jedem Menschen wird sofort klar sein, dass jetzt Gott auf diese Erde gekommen ist. Und sie werden zutiefst erschrecken. Nie hätten sie gedacht, dass das, was in der Bibel so deutlich vorausgesagt wird, tatsächlich eintreffen könnte. Sie hatten lieber der Lüge geglaubt, dass die Bibel fehlbar sei und man sie nicht so ernst nehmen muss, nicht so zuverlässig ist, was dort steht. Nun, die Jünger von Jesus waren sehr interessiert zu erfahren, wie und wann, das würde uns genauso gehen, Jesus wiederkommt. Sie wollten wissen, ob es Ereignisse gibt, bei denen sie erkennen könnten, wann es soweit ist. Und so baten sie Jesus, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen. Und Jesus erklärt ihnen einige Merkmale: Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Christenverfolgung, falsche Propheten, Menschen, die sich als Erlöser der Menschheit ausgeben werden und die sogar erstaunlich große Wunder vollbringen können. Das kann man übrigens alles in den Evangelien nachlesen. Eine Stelle habe ich euch angegeben, die Matthäusevangelium, die vor diesem Abschnitt ist, den wir genauer miteinander ansehen. Das sind die Merkmale der Endzeit. Und unter Endzeit versteht man die Ereignisse, die schlussendlich zum Ende dieser Zeitrechnung führen werden. Und Christen sprechen manchmal von der Endzeit, als hätte sie erst vor wenigen Jahren begonnen. Jetzt sind wir in der Endzeit und man hat den Eindruck, wie wenn die Endzeit jetzt erst anbricht. Das ist eine falsche und irreführende Sicht. Die Endzeit ist so, wenn wir das von der Bibel her richtig verstehen oder wenn wir die Bibel ernst nehmen, und in unserer Kirche wollen wir das ja, dann beginnt die Endzeit, hat begonnen, als Jesus zum Vater zurückging. Oder wer will, kann es auch sagen nach seiner Auferstehung. Seit dann ist Endzeit. Das ist ganz wichtig. Wir leben also schon seit bald 2000 Jahren in der Endzeit. Und Jesus charakterisiert die Entwicklung der Endzeit mit einem sehr hilfreichen Bild. Er sagt seinen Jüngern, das alles ist erst der Anfang, es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Ich bin Jesus wirklich dankbar, dass er das so gesagt hat, weil damit gibt er uns einen Schlüssel zum Verständnis der Endzeit. Jesus vergleicht die Endzeit mit einer Schwangerschaft. Damit macht er deutlich, dass sich die Endzeit nicht linear entwickelt. Es wird nicht unaufhaltsam schlimmer. Geburtswehen beginnen langsam. Sie sind verschieden stark und die Abstände zwischen den Wehen werden immer kleiner, immer kürzer. Und das dauert so lang bis zur Presswehe, wenn dann das Kind geboren wird. Und deshalb gibt es in der Menschheitsgeschichte diese Wellen. Wir denken, jetzt sei es soweit, jetzt müsste Jesus kommen und plötzlich lässt die Spannung wieder nach. Eine Wehe ist wieder durch, es gibt wieder eine kurze Zwischenzeit, bis die nächste Geburtswehe hier anzieht, bis dann hin zur Presswehe, dem Höhepunkt hin. Wenn Jesus wiederkommt. Auf diesen Tag warten wir. Christen in schwierigen Umständen werden diesen Tag mit größter Sehnsucht erwarten. Über alle Jahrhunderte hindurch war das so. Und Christen, denen es hervorragend geht, zu denen gehören vermutlich wir, die haben nicht so eine starke Sehnsucht nach diesem Tag. Manfred Siebald formuliert das einmal schön in einem seiner Lieder. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht. Wir beschäftigen uns in dieser Predigtreihe über das Warten auf Jesus, nicht mit den Vorzeichen auf sein Kommen. Wir beschäftigen uns, wie wir warten sollen. Und dazu verwendet Jesus viele Bilder und Gleichnisse, die wir in dieser Reihe miteinander anschauen werden. Und wir starten mit dem ersten Abschnitt, in dem uns Jesus auffordert, aufmerksam zu sein. Jesus saß mit seinen Jüngern am Ölberg gegenüber von Jerusalem, als er ihnen über die Ereignisse berichtete, die die Menschheitsgeschichte prägen werden, eben über diese Endzeit. Und als er mit den Schilderungen der verschiedenen Ereignisse fertig war, machte er einen Vergleich. Vermutlich schaute er auf einen Feigenbaum, der in der Nähe dieser Gruppe stand und sagte, denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Ein einfacher und verständlicher Vergleich zeigt sich am Feigenbaum Triebe, kann der Sommer nicht mehr weit sein. Das wusste zu jener Zeit in Israel jedes Kind. Und genau so ist es, wenn ihr seht, dass alle diese Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohns nahe bevorsteht, erklärte Jesus weiter. So sicher wie der Sommer kommt, wenn der Feigenbaum Triebe trägt, so sicher wird Jesus kommen, wenn sich die Entwicklungen abzeichnen, von denen er ihnen berichtet hatte. Menschensohn ist übrigens ein Synonym für Jesus, für den Sohn Gottes. Nochmals unterstrich Jesus, wie sicher es ist, dass er kommen wird. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Das ist eine der Aussagen von Jesus, zu denen es verschiedene Deutungen gibt, überhaupt im ganzen Bereich der Endzeit, von allem, was noch kommen wird, gibt es natürlich ein Riesenspektrum von Deutungen, wo man halt denkt, die einen denken so, die anderen sehen es anders. Aber auch hier gibt es verschiedene Deutungen. Man könnte das Wort, das hier mit Geschlecht übersetzt ist, auch mit Generation übersetzen. Das wäre sprachlich möglich, das wäre kein Übersetzungsfehler. Und es gibt auch Bibelübersetzungen, die hier mit Generation übersetzen. Diese Übersetzung würde den Eindruck erwecken, wenn hier nicht Geschlecht, sondern Generation steht, würde den Eindruck erwecken, dass Jesus noch während der Lebzeit, also während der Generation der Jünger, noch zurückkommen würde. Man kann dieses Wort aber auch mit Geschlecht übersetzen, wie hier jetzt, das da steht, oder Nachkommenschaft. Diese Übersetzung würde ich bevorzugen, denn ich denke, dass sie eher das wiedergibt, was Jesus eigentlich sagen wollte. Geschlecht kann nämlich für das jüdische Volk stehen und wird auch für das jüdische Volk stehen, für die Nation Israel. So würde Jesus sagen, dass das jüdische Volk nicht aussterben wird, bis alles geschehen wird, was Jesus ankündigte. Wenn wir jetzt noch bedenken, dass in der Bibel der Feigenbaum oft symbolisch für das Volk Israel steht, könnte man diese beiden Gedanken zusammenfügen, oder man müsste sie sogar zusammenfügen, weil sie ja Jesus auch zusammenbringt. Zur Zeit von Jesus war Israel schon seit Jahrhunderten kein souveräner Staat mehr. Erst 1949 wurde der Staat Israel wieder neu gegründet. Über Jahrhunderte wurde das jüdische Volk verfolgt und man versuchte, man kann es fast nicht anders sagen, es auszurotten. Israel sollte vom Erdboden verschwinden. Doch selbst der Holocaust im Zweiten Weltkrieg, der über 6 Millionen Juden das Leben kostete, über 6 Millionen Juden ermordet wurden, konnte dieses kleine Volk nicht vernichten. Israel überlebte bis heute jeden Versuch des Völkermordes. Die Nation ist wieder aufgestanden. Der Feigenbaum beginnt zu blühen. Jesus könnte uns mit diesem Feigenbaum darauf hinweisen, dass wir an der Existenz Israels ablesen können, dass er wiederkommen wird. Mit anderen Worten, das Geschlecht der Juden wird nicht vergehen, bis er wiederkommt. Darauf können wir uns verlassen. Israel ist praktisch, die Nation Israel ist praktisch die Garantie dafür, dass Jesus kommen wird. Denn dieses Geschlecht, diese Nation wird nicht vergehen. Niemand wird Israel je dermaßen ausrotten können, dass es kein Jude mehr auf dieser Welt gibt, sondern Israel wird wieder erblühen. Und das soll uns zeigen, dass die Zeit nahe ist. Und Jesus unterstreicht, was er gesagt hat, nochmals, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Wir können uns total auf das verlassen, was Jesus hier sagt. Es ist garantiert sicher, er wird kommen. Selbst wenn die Welt unterzugehen droht, selbst wenn Christen verfolgt und getötet werden, Jesus wird garantiert kommen und vollenden, was er versprochen hatte. Du kannst dich hundertprozentig auf Jesus verlassen. Er wird die, die ihm vertrauen, nie, gar nie enttäuschen. Wir warten nicht vergeblich. Es gibt für uns nur eine kleine Schwierigkeit, die uns zu schaffen macht. Wir haben, obwohl wir die Zeichen teilweise erkennen können, keine Ahnung, wann Jesus zeitlich ungefähr kommen wird. Wir haben keine Ahnung, wann diese Presswehe kommt. Der Schlussakt, der Höhepunkt, dann, wenn Jesus erscheinen wird. Wir haben null Ahnung, selbst wenn das Menschen über die Jahre immer wieder versuchten. Es gibt verschiedene Termine, verschiedene Rechnungen, wo Leute versucht haben, herauszufinden oder vorherzusagen, wann Jesus kommt. Obwohl Jesus sagt, wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Und es gibt immer wieder Menschen, die sich erdreisten, auszurechnen, wann Jesus kommt. Ich kann das gar nicht begreifen. Wir wissen es einfach nicht. Und wir müssen lernen, was wir nicht wissen sollen, müssen wir auch nicht selber konstruieren. Wir werden immer daneben liegen, immer. Kein Mensch wird je das Datum errechnen können, an dem Jesus kommt. Damals, als Jesus das ihnen sagte, den Jüngern, hatte vermutlich dieser Jünger die Vorstellung, dass Jesus fast 2000 Jahre oder über 2000 Jahre warten wird. Doch das Zeitempfinden Gottes ist ganz anders als unser Zeitempfinden. Und Petrus sagt, genau im Zusammenhang mit dieser Frage, wann Jesus wiederkommt, für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Das sagt er im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus und nicht im Zusammenhang mit dem Schöpfungsbericht, wie dieser Vers immer gern missbraucht wird. Ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für den Herrn wie ein Tag. Das heißt, Gott hat eine ganz andere Zeitdimension, als wir sie haben. Die Christen wurden nämlich etwas unruhig damals. Sie fanden, Jesus hätte eigentlich schon längst kommen sollen. Und so fährt Petrus weiter, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögerte, wie einige denken. Einige denken, jetzt kommt er nicht, was ist denn los, stimmt gar nicht, was er gesagt hat. Petrus sagt, er zögert sie nicht hinaus. Was sie für ein Herauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Also das Einzige, was wir wissen können, ist, dass wir nicht wissen werden, wann er kommt, aber ganz sicher, dass er kommt. Der Kirchenvater Augustus soll einmal gesagt haben, den einen Tag hat uns Gott verborgen, dass wir Acht haben auf alle Tage. Nun erklärt Jesus, wie die Verhältnisse sein werden, wenn er kommen wird. Bei der Wiederkunft des Menschensohns wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Verstehen wir das nicht falsch, nichts gegen Essen und Trinken, das gehört selbstverständlich zum Leben. Es ist sogar überlebenswichtig, das wissen wir alle. Auch heiraten gehört zum Leben und es ist auch von Gott so gewollt. Jesus will aber damit sagen, dass sich die Menschen nicht nur noch um diese Dinge kümmern. Das ist ihr Lebensinhalt. Dieses Leben hier einfach zu gestalten. Sie leben, als gäbe es keinen Gott. Das Motto dieser Leute könnte lauten, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir leben nur einmal, lasst uns das Leben auskosten. Alles, was Spaß verspricht, lasst uns ausprobieren. Was kümmert uns Gott? Die Menschen zur Zeit Noahs merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass es einen Gott gibt, der von ihnen Rechenschaft fordern könnte. So gesehen leben wir eigentlich schon lange in den Zeiten Noahs. Gott und besonders der Gott, der sich durch die Bibel offenbart, ist heute kein ernsthaftes Thema. Im Gegenteil, die Menschen gehen mit Gott hart ins Gericht und bilden sich ein, damit noch intelligent zu sein. Sie sagen, ja, wenn ich dann Gott sehe, dann werde ich ihm schon meine Meinung sagen. Und solche Sprüche, die werden es den Leuten nicht einmal mehr peinlich, solche Sachen zu sagen. Sie meinen, der Glaube an Gott sei etwas für die einfachen Gemüter. Die Frage, was Gott gefällt, interessiert kaum jemand. Und erstaunlicherweise macht sich sogar in christlichen Kreisen eine neue Moral breit. Man fragt nämlich nicht mehr danach, ob Gott etwas gefällt oder nicht. Die neue Frage lautet, ob ich jemandem einen Schaden zuführe oder nicht. Konkret gesagt, wenn ich mit einer Frau sexuellen Kontakt pflege, ohne verheiratet zu sein, sei das keine Sünde, solange es beide wollen. Wenn beide einverstanden sind, dann würde ja niemand zu Schaden kommen. Und wenn niemand zu Schaden kommt, dann ist es auch keine Sünde. Ich war ganz perplex, als ich das hörte. Ich hatte einen Singletreffen, kam ein Mann und dann habe ich mit ihm gesprochen und ich suche schon lange einen Mann, einen Single-Mann, der über die Sexualität spricht, zu den Singles. Weil das ist ja ein wichtiges Thema. Wir sind alle sexuelle Wesen und irgendwie müssen wir mit der Sexualität umgehen. Und dann habe ich ihm gesagt, er hat mir ein Buch mitgeschrieben, er könnte doch, ob er das mal machen würde. Und er sagte, ja, ich würde das schon machen, war ich ganz erstaunt, weil sonst sagen die Männer immer, sagen nein. Aber er wüsste nicht, ob ich einverstanden sei mit seiner Dings. Dann habe ich gesagt, sag mir doch mal, was du denkst. Und dann hat er mir das erklärt. Er hat mir gesagt, wenn ich mit einer Frau einverstanden bin und mit ihr schlafe, dann ist sie ja einverstanden, dann verletze ich ja niemanden, dann kann ja Gott nichts dagegen haben, weil Gott freut sich ja auch, wenn ich mich freue und wenn es mir gut geht. Dann habe ich ihm gesagt, okay, lassen wir es mit dem Referat. Und ich habe es noch von einer anderen Ecke her gehört. Und das hat mich schon, muss ich sagen, ein bisschen beunruhigt. Ob das Gott gefällt, ist nämlich somit irrelevant geworden. Und wenn ich so etwas höre, dann höre ich Paulus rufen, kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Ja, wir haben die Freiheit, Gottes Ordnung zu missachten. Wir können unser Leben gestalten, wie wir wollen, aber wir tragen die Verantwortung für unser Handeln. Und Jesus zeigt mit einem krassen Bild, wie das sein wird, wenn er kommt. Und so sind generell eigentlich die ganzen Berichte über die Wiederkunft von Jesus immer mit einer tiefen Ernsthaftigkeit. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen, der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Beide Männer, beide Frauen sind mit derselben Tätigkeit beschäftigt. Ob uns Jesus zu sich nimmt, hat also nichts mit unserer Arbeit zu tun. Es hat damit zu tun, ob wir mit Jesus verbunden sind. Ob wir Menschen sind, denen es noch wichtig ist, was Gott denkt. Und die Gott zutrauen, dass er uns nicht des Vergnügens berauben will, sondern dass er unser Leben zur Entfaltung bringen will. Die tiefste Lüge ist nämlich, dass Gott unser Leben vermiesen möchte, dass Gott es uns nicht gönnt, ein gutes Leben. Dabei machen wir unser Leben kaputt, wenn wir uns immer gegen Gott verhalten. Wenn wir auf Gott hören, wenn es uns wichtig ist, was er sagt, wird unser Leben gelingen. Es wird uns gut tun. Es werden nicht alle Wünsche erfüllt, aber es wird uns gut tun. Es ist wichtig, ob wir Menschen sind, denen es noch wichtig ist, was Gott denkt. Die Kernfrage in unserem Leben und dem, was wir tun, die Kernfrage ist eigentlich, gefällt das Gott? Und wenn man ein gutes, gesundes Gottesbild hat, dann muss man vor dieser Frage keine Angst haben. Jesus sagte in der Bergpredigt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also nicht Frömmigkeit und Frömmlerei, sondern Glaube ist eine Täterschaft. Deshalb ermahnt Jesus seine Jünger, dass sie aufmerksam bleiben und sich nicht von den Werten der Gesellschaft mitreißen lassen. Sie sollen Jesus treu bleiben, denn wie Jesus ihnen vorher schon sagte, werden Christen vom Glauben abfallen. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Jesus will den Jüngern und uns sagen, dass wir aufmerksam sein sollten. Wir sollen die drohenden Verführungen erkennen und uns entschließen, in der Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Und wenn ich in der Gemeinschaft mit Gott bleibe und mein Leben geordnet ist, so wird mich Jesus nicht überraschen, selbst wenn ich ihn in diesem Moment nicht erwarten werde. Und ich kann euch garantieren, Jesus kommt bestimmt dann, wenn wir ihn nicht erwarten, das sagt uns die Bibel. Doch wenn ich mein Leben nicht geordnet habe, wird mich Jesus überraschen und ich werde darüber unglaublich erschrecken. Wir warten auf Jesus. Das ist unser Ziel. Da kommt unser Leben dahin, wo es hin will. Dort fängt es dann wirklich erst richtig an, dort beginnt die Ewigkeit. Und im Vergleich zur Ewigkeit ist das, was wir hier leben, ein Klacks, ein Augenblick, ein Augenschlag, nicht mehr. Und ich hoffe, dass wir das nie vergessen. Und mir ist klar, dass dieser wichtige Punkt in Vergessenheit geraten kann. Seit bald 2000 Jahren warten Christen auf Jesus. Und wenn er so lange nicht gekommen ist, fragen wir uns unbewusst, warum soll er gerade heute kommen? Es ist schon fast 2000 Jahre. Warum gerade heute? Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, rechnen die wenigsten von uns damit, dass wir die Wiederkunft von Jesus erleben, solange wir auf dieser Erde sind. Wir werden sie schon erleben. Wenn er wiederkommt, entweder sind wir dann schon gestorben oder wir sind auf der Erde. Aber so tiefst im Herzen, glaube ich, denken viele von uns, er wird vermutlich nicht mehr kommen, solange ich lebe. Aber eines ist sicher, Paulus sagt, seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Das ist also noch nicht so weit weg, als sie zum Glauben kamen. Das ist ja im ersten Jahrhundert. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Wenn das Paulus schon damals den Christen sagt, im ersten Jahrhundert, gilt es doch noch viel mehr für uns. Im 21. Jahrhundert. Aber eigentlich ist es gar nicht so wichtig, ob wir erwarten, dass Jesus heute oder morgen kommen könnte. Viel wichtiger ist, dass wir so leben, dass Jesus heute kommen könnte. Das ist das Entscheidende. Nicht, wie stark die Erwartung ist. Ich kann die Erwartung haben, dass Jesus morgen kommt. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wenn Jesus morgen kommt, dass ich bereit bin, dass ich so lebe, dass er kommen kann. Das ist das Entscheidende. So schließt auch Jesus seinen Gedankengang mit dem Gleichnis ab. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Wüsste der Hausherr, wann der Dieb kommt, könnte er in der übrigen Zeit unaufmerksam werden. Er würde den Wecker auf die Zeit stellen, in der der Einbrecher erwartet wird. Doch Diebe werden sich nie anmelden, sonst sind sie nicht professionell. Deshalb muss der Hausherr aufmerksam sein. Und wir werden sehen, dass die Wiederkunft Jesu oft mit dem Dieb verglichen wird, der eben überraschend kommt. Und so ist es auch im Glauben. Jesus sagt, darum haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Mit anderen Worten, lebe so, dass Jesus jederzeit kommen könnte. Ob du in den Ferien bist, ob du an der Arbeit bist, ob du am Heiraten bist, was auch immer. Wie fest du glaubst, dass Jesus heute oder morgen kommen könnte, ist nicht wichtig. Wichtiger ist hingegen, dass wir so leben, dass Jesus jederzeit kommen könnte. Genau das wollte Jesus seinen Jüngern sagen. Und genau das möchte Jesus heute dir sagen. Wenn heute irgendeine Sünde zwischen dir und Gott steht, dann will dich Jesus einladen, heute diese Sache mit ihm in Ordnung zu bringen. Das kann man heute machen. Die Einladung dazu steht, Johannes schreibt, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Heute kannst du zu Jesus, unserem Anwalt, gehen und dein Leben wieder in Ordnung bringen, wenn es nötig ist, damit du bereit bist, wenn Jesus kommt, egal wann das ist. Es gibt nachher die Möglichkeit, hier sind Geschwister vorne in der Reihe mit grünen Bändeln, und wenn du etwas mit jemandem noch besprechen möchtest und beten, oder du denkst, du möchtest jetzt eine Sünde loswerden und das nicht allein zu Hause, dann kannst du das gerne nutzen, diese Gelegenheit zum Gebet mit jemand anderem zusammen. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für dieses großartige Bild, das du uns gegeben hast, wie sich die Welt entwickelt in diesen Geburtswehen. Und dass wir den Zeitpunkt nicht kennen. Wir können ihn nicht einmal erahnen. Aber eines wissen wir, du wirst kommen, das ist garantiert sicher. Und ich danke dir, dass wir ein Leben führen können, das dir gefällt. Ein Leben, wo wir mit dir, die Beziehung mit dir geklärt ist. Und hilf uns, dass wir einfach bereit sind, heute Morgen, nächstes Jahr, in 10 Jahren, wenn du noch nicht gekommen bist, dass wir immer bereit sind, dass du kommen kannst. Ja, Herr Jesus, komm. Wir freuen uns auf den Tag, wo wir dich sehen werden, in deiner Herrlichkeit. Und wo das anbricht, auf das wir hoffen, auf das wir glauben, und dass wir wissen, die neue Welt, der neue Himmel und die neue Erde. Wir beten dich an und danken, dass du durch dein Opfer am Kreuz das für uns alles möglich gemacht hast. Amen.